HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Politiker im Visier. Gefährlicher Einsatz fürs Allgemeinwohl.
Erst vor wenigen Tagen ist rausgekommen, wie viele Landes- und Kommunalpolitiker in Deutschland Todesdrohungen bekommen. Und es ist auch nochmal deutlich geworden, wie viele das schon seit langem durchmachen, zum Teil schon seit Jahren. Das ist kein neues Phänomen. Eine der Betroffenen ist zum Beispiel Annalena Schmidt. Sie sitzt für die Grünen im Stadtrat von Bautzen in Sachsen, eine Stadt, die bekannt ist für eine ausgeprägte rechte Szene. Sie ist dorthin gezogen, nicht als Politikerin, sondern wegen einer Arbeitsstelle vor einigen Jahren und engagiert sich dort eben seit dieser Zeit offensichtlich gegen rechts in Bautzen. Erst im vergangenen Jahr hat sie deshalb die Bundesregierung ausgezeichnet als Botschafterin für Toleranz und Demokratie. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen, wie sie mit den regelmäßigen Morddrohungen umgeht, die sie fast täglich bekommt. Zum Beispiel hat sie vor einigen Monaten einen Anruf bekommen, in dem ihr jemand gedroht hat, sie zu vergiften. Frau Schmidt, was haben Sie in diesem Moment gedacht?
Dieser Anruf war im März diesen Jahres. Ich war gerade noch nach einer Mitgliederversammlung in einem soziokulturellen Zentrum, stand draußen und rauchte, als der Anruf mit unterdrückter Nummer kam, wo mir eine männliche Stimme sagte: Annalena Schmidt, wir werden dich vergiften, du wirst langsam und qualvoll sterben. Wo man im ersten Moment super geschockt ist. Ich habe dann im Nachgang auch am nächsten Tag Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Und wo man dann im Nachgang in den kommenden Tagen und Wochen doch wieder durch die Gegend läuft, häufiger mal hinter sich schaut, ob nicht ein Mensch hinter einem läuft. Wo man sich, weil es in dem Fall jetzt darum ging, dass man mich vergiften wollte, deutlich genauer überlegt, wo nehme ich Nahrung und Getränke zu mir.
Also das heißt, das hat wirklich direkt auf Ihren Alltag eingewirkt, im Grunde, kann man sagen.
Genau, man versucht sich zwar immer wieder selbst zu beruhigen und zu sagen, naja, so ein anonymer Anruf, der muss jetzt nicht unbedingt aus der Stadt Bautzen selbst gekommen sein. Da kann sich irgendwo ein Verrückter irgendwo in Deutschland einen bösen, abartigen Scherz erlaubt haben. Ich habe jetzt vor wenigen Wochen Post von der Staatsanwaltschaft bekommen, dass dieses Verfahren eingestellt wurde, weil kein Täter ermittelt werden konnte. Was aber ermittelt werden konnte, war, dass dieser Anruf von einer Telefonzelle aus Bautzen selbst kam.
Das heißt aber, Sie sind damit danach zur Polizei gegangen. Machen Sie das immer, wenn Sie solche Drohungen bekommen?
Ja, bei Drohungen schon, bei Verunglimpfungen, Verleumdungen, bei jetzt Facebook-Direktnachrichten oder sowas, wo auch mal gedroht wird, nicht, weil ich in der Vergangenheit leider die Erfahrung gemacht habe, dass man sehr oft dann von der Polizei eben nichts mehr hört. Bin ich natürlich nicht konsequent und mache es nicht in allen Fällen.
Sie schreiben ja auch einen persönlichen Blog genau zu diesen Themen im Internet, kritisieren da die rechten Strukturen, die es eben auch in Bautzen gibt. Sie haben die Stadt da auch schon Brown Under mal genannt. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Ihr Engagement zurückzufahren, um selbst aus der Schusslinie zu verschwinden von den Rechtsextremen?
Der Zeitpunkt ist jetzt gerade sehr ungünstig. Es gab natürlich Zeitpunkte, wo ich darüber nachgedacht habe. Wäre für mich relativ einfach gewesen, weil ich jetzt hier in der Region auch nicht so verankert war. Ich bin hier für eine befristete Stelle hingezogen. Mittlerweile habe ich aber für mich beschlossen, dass ich in der Region zumindest noch einige Zeit bleiben möchte. Wurde jetzt gerade als Stadträtin für Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Und werde mein Engagement nicht einstellen, denn damit würden die Rechtsextremisten, die drohen, Recht bekommen. Die würden das bekommen, was sie wollen, dass man aufhört, den Finger in die Wunde zu legen, aufzuzeigen, wo die Strukturen sind. Und ich denke, dass es gerade in der jetzigen Zeit auch in diesem Kontext der gesamten Diskussion um den Mordfall Lübcke umso wichtiger ist, weiterzumachen und eben nicht einzuknicken und zu sagen, ich habe Angst und deshalb mache ich es nicht. Und deshalb steht es im Moment für mich absolut nicht zur Debatte, hier wegzugehen.
Jetzt ist Bautzen ja fast sowas wie so ein Postkartenidyll, hat touristisch was zu bieten, kommt echt nett daher. Diese Stadt hat eine wunderschöne Altstadt, eine Burg, wirtschaftlich steht die Stadt gut da, Arbeitslosenquote ist relativ niedrig. Was meinen Sie, warum gibt es in Bautzen so viele Rechtsradikale und Rechtsextreme?
Das ist kein Phänomen, was nur Bautzen betrifft. Das ist ein Phänomen, das haben wir in Gesamtsachsen, aber auch insgesamt deutschlandweit. Ich stamme aus Hessen und auch in Hessen, wenn ich mir überlege, aus dem Landkreis Gießen, wenn ich da in die Nachbarlandkreise schaue, in den Land-Dill-Kreis oder auch in den Vogelsberg-Kreis, wo es auch entsprechende Strukturen und auch Orte gibt, wo entsprechende
Rechte. Aber es ist doch jetzt nicht in jeder Kleinstadt in Deutschland gleichermaßen wie in Bautzen.
Nein, natürlich hat man hier deutlich größere Strukturen. Man hat aber vor allem Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl, aber jetzt auch bei der Europa- und bei der Kommunalwahl, wo ein gesamtgesellschaftliches Klima existiert, wo sich Rechtsextreme besonders wohlfühlen.
Ja, aber warum?
Mit wenig Widerspruch zu rechnen haben. Und die Gründe dafür liegen aus meiner Sicht in der Vergangenheit. Man hat rechtsextreme Strukturen in den 80er Jahren verharmlost. Nach der Wiedervereinigung brach das beispielsweise mit den Pogromen in Hoyerswerda sehr offen zutage, dass dort neonazistische Strukturen sind, hatte dann aber einen Ministerpräsidenten mit Biedenkopf, der das Narrativ geprägt hat, dass die Sachsen immun gegen Rechts seien und das immer und immer wieder wiederholt hat bis in die jüngste Zeit. Und das wirkt natürlich. Und dann hat man damit zu tun, dass weite Teile der Bevölkerung, die hier geblieben sind, sehr viele sind weggegangen nach der Wiedervereinigung, sich einfach zurückgelassen fühlen und dass dort dann so eine Kümmererpartei, wie sich die AfD generiert, zumindest in Teilen, hier auf fruchtbaren Boden fällt und die Menschen diese Partei wählen, ohne einen Blick ins Wahlprogramm geworfen zu haben, weil sie sich einfach beispielsweise von CDU und SPD, die hier derzeit in Sachsen in einer großen Koalition regieren, die in der Sozialpolitik aus meiner Sicht gravierende Fehler gemacht haben, zurückgelassen fühlen. Und dieses gesamtgesellschaftliche Klima, was sich dann auch in den Wahlergebnissen niederschlägt, ist einfach ein fruchtbares Milieu, wo sich dann Rechtsextreme wohlfühlen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Politiker im Visier. Gefährlicher Einsatz fürs Allgemeinwohl.
Mittlerweile ist mehr oder weniger klar, dass es wohl ein rechtsterroristischer Mord war. Hauptverdächtiger ist ein Neonazi, den die Polizei kennt, aber wohl in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blick verloren hat. Und jetzt wird das ganze Ausmaß der Hasskommentare und Drohungen sichtbar, das es dieser Tage in unserem Land gibt. Hasskommentare und sogar Morddrohungen werden offen ausgesprochen, sind nahezu alltäglich. Gerade Lokal- und Kommunalpolitiker sind vielen Angriffen und verbalen Angriffen und auch anderen ausgesetzt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jens Hofmann gesprochen. Er leitet das Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Herr Hofmann, wenn ein Politiker so dermaßen bedroht wird mit seiner eigenen Ermordung und dann auch noch wenige Tage vorher ein anderer Politiker tatsächlich ermordet worden ist, wie nimmt man das dann wahr?
Das ist natürlich eine große Katastrophe dann auch für Politiker, auch im lokalen Bereich. Warum? Weil mein Vertrauen in eine sichere Welt natürlich dadurch dann auch gebrochen ist. Es gab ja jetzt diese furchtbare Gewalttat, das Tötungsdelikt dann auch. Und als Kommunalpolitiker ist das natürlich für mich dann viel näher gekommen und ist eine Realangst, eine reale Gefahr und als Kommunalpolitiker direkt vor meiner Haustür.
Ein natürlicher Impuls, denke ich, ist dann, sich aus Angst zu verstecken oder zu fliehen. Was raten Sie?
Also gibt diese Kampf- oder Fluchtreaktion. Ich denke, was wichtig ist, das ist ja jetzt hier auch eine Realangst. Also nichts, wo man jetzt sagt, da praktisch ist jemand unbotsmäßig verunsichert. Und diese Realangst sollte man eben auch, denke ich, auch mit realen Vorsichtsmaßnahmen auch begegnen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also beispielsweise, wie ich an die Tür gehe, wenn jemand dann dort auch klingelt. Also dass wir hier eben dann auch den betroffenen Politikern ja eine Unterstützung anbieten, sehr konkrete Verhaltensunterstützung, wie sie sich verhalten sollen.
Das bieten Sie an?
Das bieten wir an, das bieten aber auch viele andere an. Manchmal gibt es auch bei der Polizei Ansprechpartner, die das sehr gut können. Also dass man schaut, wen gibt es denn bei mir im Umfeld als Politiker, der mich da unterstützen kann.
Gerade weil Sie die Polizei schon erwähnen, wir hören jetzt oft Geschichten von Betroffenen, dass sie eben gar nicht mehr unbedingt mit jeder Bedrohung zur Polizei gehen, weil die damit offenbar überfordert sei öfter mal und sehr oft überhaupt nichts mehr zu hören ist von einer Anzeige, die man mal aufgegeben hat. Ist das auch Ihr Eindruck? Wissen bei der Polizei zu wenige, wie sie mit so bedrohten Menschen umgehen sollen?
Also das ist etwas, was wir immer wieder hören, auch beispielsweise bei Betroffenen von Stalking. Da kann man großes Glück haben, dass man engagierten Polizeibeamten hat, der dran ist oder vielleicht auch eine Polizeistelle, die sich entsprechend dann auch aufgestellt hat. Aber immer wieder hören wir auch Geschichten von Menschen, Politikern, aber auch normalen Bürgern, die bedroht werden und die doch relativ allein damit gelassen werden. Das macht Angst und übrigens das praktisch führt auch dazu, dass ich mich in dieser Gesellschaft nicht mehr geschützt fühle und das ist natürlich hochproblematisch.
Nun, was raten Sie dann den Bedrohten? Schütz dich anders oder geh gar nicht mehr zur Polizei?
Also was wir empfehlen können, ist, das wirklich dann hoch zu eskalieren. Manchmal ist der Ansprechpartner dort bei der Polizei oder bei der Behörde, ist vielleicht jemand, der nicht gerade die höchste Motivation hat oder vielleicht auch sehr viel zu tun hat. Und das dann wirklich sehr entschlossen zu eskalieren, nach oben zu gehen und auch gegebenenfalls anzukündigen, dass man zu Politikern geht oder eben dann auch an die Presse.
Schauen wir mal aufs Umfeld eines solchen Betroffenen, also einen Politiker oder wer auch sonst immer so eine Drohung bekommt, ist er in der Regel nicht allein. Der hat Familie, der hat einen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis. Was können die machen in so einer Situation?
Also wirklich das Schlimme ist, wenn ich das Gefühl habe, da draußen könnte jemand sein, der will mir oder meiner Familie etwas Übles tun. Das ist ja ein absoluter Kontrollverlust dann eben auch. Das heißt, dann eben vorzuschlagen, erstmal gemeinsam zu besprechen, wie schätzen wir das denn ein? Vielleicht auch zusammen mit Behörden, ist das jetzt realistisch oder nicht? Aber auch was ganz, ganz wichtig ist, dass gegen solche Droher auch sehr entschlossen vorgegangen wird, weil allein diese Unsicherheit, es könnte doch etwas passieren, und das bei mir als praktisch lokaler Politiker direkt im Umfeld, das macht wirklich krank auf Dauer und das ist wirklich ein großes Problem. Und ohne Behörden wird das nicht gut gehen.
Die Behörden sind das eine. Nützt einem auch die Öffentlichkeit was? Also wenn man mit der Morddrohung an die Öffentlichkeit geht, oder stachelt das die Täter eher nur noch an und zu sagen, hier, haha, das hat was gebracht, ich mach weiter?
Also das hat zwei Aspekte. Zum einen ist es wichtig, dass wir Solidarität auch zeigen mit betroffenen Politikern. Da geht es ja auch um uns als Gesellschaft. Und das hilft Betroffenen schon mal sehr viel weiter, wenn sie nicht allein gelassen werden, wenn Kollegen, Freunde, Bekannte, das Umfeld sagt, ich habe das gehört, wie kann ich dich unterstützen, es tut mir wirklich auch leid. Und das hilft schon Betroffenen sehr, sehr viel weiter, sie nicht alleine zu lassen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Politiker im Visier. Gefährlicher Einsatz fürs Allgemeinwohl.
Hassmails, Respektlosigkeit, Angriffe und längst nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Waffen. Die Welt, in der wir leben, wird offenbar immer roher. Und seit dem Mord eben am nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke beklagen das immer mehr und wird das immer breiter diskutiert. In der Politik, in Talkshows und auch generell in der Gesellschaft. In den vergangenen Tagen haben sich dann noch mehrere Lokalpolitiker und Oberbürgermeister gemeldet und haben von Drohungen erzählt, die sie bekommen haben und alle ähnlich lauten. Und seitdem kreist die Debatte auch darum, wie der Staat eigentlich seine Amtsträger und Politiker schützen kann. Prinzipiell gibt es ja dafür den Personenschutz, aber der kostet Geld oder muss begründet sein. Wer in Deutschland wann Personenschutz bekommt, wird in verschiedene Stufen eingeteilt. Und wer darüber entscheidet und wer ihn bekommt am Ende, das hat Matthias Dächer recherchiert.
HR Info. Wissenswert.
Andreas Holstein war alleine, als er Döner bestellte und ein Mann auf ihn zukam. Holstein ist Bürgermeister in Altena, einer kleinen Gemeinde im Sauerland, als ihn dieser Mann mit einem Messer angreift. Den Grund nannte er gleich dazu. Holstein selbst erzählte später, wie es war und was der Mann gesagt hat.
Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena.
Der Täter entschuldigt sich später, aber Anspruch auf Personenschutz hat Holstein deswegen nicht. Genauso wenig wie Henriette Reker. Sie ist immerhin Kölner Oberbürgermeisterin. Als sie das noch werden will, entgeht sie 2015 nur knapp dem Tod. Ein Rechtsradikaler sticht sie mit einem Messer nieder. Eigentlich wollte er Angela Merkel für deren Flüchtlingspolitik attackieren. Weil er an die gut bewachte Kanzlerin aber nicht herangekommen sei, habe er sich für Reker entschieden. 5 Wochen nach dem Anschlag sagt Reker:
Ich bin wieder da und ich bin auch von Tag zu Tag mehr da.
Sie bleibt im Amt, so wie Holstein auch. Personenschutz ist immer noch kein Thema. Den gibt es nur für die höchsten Repräsentanten des Staates. Nicht für Politiker aus der zweiten oder dritten Reihe. Kommunalpolitiker werden höchstens in Ausnahmefällen und vorübergehend geschützt. Hunderte Politiker bekommen ja immer wieder Hassmails. Sie zu schützen, das kann die Polizei nicht leisten. Dafür fehlt das Personal. Außerdem unterscheiden die Behörden. Für die Sicherheit des Bundespräsidenten, des Bundesrates, der Minister und des Bundesverfassungsgerichtes ist die Sicherungsgruppe des BKA zuständig. Jürgen Ebner gehört dazu. Er sagt:
Rambo oder Bodyguard, genau solche Leute wollen wir nicht. Was man mit Sicherheit sein muss, das ist zweifelsohne, man muss sportlich sein, muss bereit sein, für die Schutzpersonen auch zur Not sein Leben zu riskieren. Das erwarten wir schon.
Die Bezahlung erfolgt nach Beamtentarif. Gefahrenzulage gibt es nicht. Kerstin G. hat das nicht abgeschreckt.
Also ganz klar ist der Beruf des Personenschutzes kein Einzelkämpfer. Also es gibt nicht einen Personenschützer oder eine Personenschützerin, sondern man nur ist so gut wie das ganze Team.
Für den Schutz von Ministerpräsidenten oder Ministern eines Bundeslandes ist das Landeskriminalamt des jeweiligen Bundeslandes oder das örtliche Polizeipräsidium zuständig. Werden etwa Landräte bedroht, wie es im Fall des ehemaligen Landrates des Main-Kinzig-Kreises Erich Pieper war, dann gibt's schon mal Kontrollen des Hauses. Aber Personenschützer, das bleibt eher die Ausnahme. Wer Hilfe braucht, muss sie bei der Polizei beantragen. Die entscheidet dann, ob es Personenschützer gibt oder nicht. Dafür gibt es 3 Gefährdungsstufen.
Stufe 1. Die Person ist erheblich gefährdet. Mit einem Anschlag ist jederzeit zu rechnen. Stufe 2. Die Person ist gefährdet. Ein Anschlag ist nicht auszuschließen. Stufe 3. Eine Gefährdung der Person ist nicht auszuschließen.
Schutz für alle gibt es in Deutschland eigentlich nur an einem Ort. Dem Deutschen Bundestag. Dort bewacht eine eigene Bundestagspolizei alle Besucher und die Abgeordneten. Dr. Frank Gusendorf leitet diese Abteilung. Chef ist der Bundestagspräsident. Gusendorf sagt:
Wir überwachen die Sicherheit des Parlamentsbetriebes. Wir sind dann da, wenn man uns braucht, sind da sichtbar, wo das erforderlich ist. Draußen an den Eingängen, vor der Tür sind wir natürlich in Uniform. Innen drin unauffällig und treten dann in Erscheinung, wenn wir gebraucht werden.
Heute wird laut einer Umfrage jeder 5. Bürgermeister in Deutschland bedroht. Wie viele Radikale da drohen und wer wirklich gefährlich ist, das kann niemand sagen. Personenschutz gibt's deswegen nicht.
3x pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.